Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Penisblitzer in Huddersfield oder die Ekelfrostfüße von Lallana? Nee, die gibt's bei uns nicht im Premier League Rückblick hier auf meinsportradio.de. Diese Nonsens-Themen bereiten wir nicht auf. Wir sind hier nicht die Bild. Bei uns geht's um Sport. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live uns als Podcast. Das ist unser Motto hier auf meinsportradio.de. Und wenn wir über Premier League reden, dann eben vor allem über Fußball. Dafür birgt auch unser Experte Chris McCarthy von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Und der Spieltag in England, der hatte ja auch wirklich genug Sportliches zu bieten. Ganz an der Spitze, good business as usual. Man City marschiert weiter vorne weg, aber dahinter, da ist es spannend. Denn United patzt in Newcastle und damit ist das Rennen um Platz 2 wieder offen. Das zuletzt kriselnde Chelsea hat sich in Position geschoben, genauso wie Liverpool. Chris, dann lass uns mal den Premier League Spieltag aufarbeiten. Lass uns zunächst mal mit business as usual anfangen und zwar mit dem Sieg von Man City. 5-1 gegen Leicester, überhaupt keine Probleme und Kun Aguero in Topform.
Ja, nicht nur Kun Aguero, der natürlich mit seinem Viererpack die Schlagzeilen für sich beanspruchte, aber für mich war klammheimlich der Mann des Spiels einmal mehr Kevin De Bruyne, wo man das Gefühl hat, dass seine überragenden Leistungen in dieser Saison so ein bisschen zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Deswegen habe ich ihn jetzt einfach mal herausgehoben. Wieder 3 Assists in einem Spiel. Also nicht nur aufgrund der Statistik, Kevin De Bruyne ist momentan der überragende Mann der Premier League. Was er sieht, wie er das umsetzt mit seiner Technik, mit seinem hervorragenden Passspiel, das ist schon einzigartig. Und auch gegen Leicester war er das Maß aller Dinge und hat enorm viele Chancen vorbereitet und eingeleitet. Und Leicester kam einfach nicht mit Manchester City zurecht. Das war ein klarer Kantersieg, der vielleicht nicht hätte so hoch ausfallen müssen, wenn Leicester in der Halbzeit keine taktischen Änderungen vorgenommen hätte.
Ja, diese Änderung, die du ansprichst, worauf bezieht sich es genau? Was meinst du genau?
Manchester City ist in dieser Saison besonders über die Außen stark, sei es Leroy Sané, sei es Bernardo Silva jetzt, während der deutsche Nationalspieler verletzt war, oder natürlich Raheem Sterling. Und clevererweise hat Leicester damit einer Fünferkette aufgestellt und diese starken Außen dadurch etwas neutralisiert. Also man ging ja auch mit dem Unentschieden in die Pause. Klar war Leicester die schwächere Mannschaft, aber man hatte so City ein wenig im Griff, soweit eben möglich. Und zur Halbzeit stellte Leicester dann überraschenderweise auf eine Viererkette um. Dadurch war die Defensive nicht so kompakt. Dadurch hatte City eben auf den geliebten Außen viel mehr Platz. Und ja, so kam es, wie es kommen musste. City begann zu dominieren, City begann den Ball laufen zu lassen. Und so konnte man natürlich dann diese ganzen Tore erzielen. Also wäre etwas vermeidbar gewesen, glaube ich, die Höhe der Niederlage.
Und wenn City erstmal rollt, dann ist auf jeden Fall da kein Kraut gegen gewachsen. Anders als Manchester City hat Manchester United derzeit aber Probleme. Zweite Niederlage innerhalb der letzten 3 Spieltage. Zunächst das 0-2 gegen Tottenham, dann hatte man sich gegen Huddersfield 2-0 mit einem Sieg aus der Affäre gezogen und dann gab es am Wochenende in Newcastle eine 0-1 Niederlage. Was ist los bei United?
Ja, das ist die große Frage. Man hat irgendwie das Gefühl, dass Manchester United derzeit auf der Suche nach sich selbst ist. Nach der Verpflichtung von Alexis Sanchez sucht die Offensive irgendwie seine Identität. Man hat das Gefühl, da stimmen die Abläufe noch nicht so wirklich, da fehlt ein wenig die Harmonie. Anthony Martial war beispielsweise in der Hinrunde sehr stark drauf. Er muss jetzt auf den ungeliebten rechten Flügel ausweichen, statt links, um eben Platz für Alexis Sanchez zu machen. Dann tut sich Paul Pogba auch noch schwer, in einer etwas defensiveren Rolle im zentralen Mittelfeld Akzente zu setzen, wurde dann auch beim Spiel gegen Newcastle ausgewechselt. Also man hatte das Gefühl, dass gerade im letzten Drittel einfach ein wenig die Konzentration fehlte, die letzte Entschlossenheit, die letzte Direktheit auch. Also das erinnert mich ein wenig an Arsenal zuletzt, weil Alexis Sanchez, da hatte man das ähnliche Gefühl. Und ich denke einfach, United muss irgendwie einen Weg finden, diese Offensivspieler, diese starken Einzelspieler auf einen Nenner zu bringen und dadurch ja eine Identität in der Offensive zu finden.
Ist ja eigentlich was man José Mourinho durchaus zutrauen kann. Vor allen Dingen hat er ja hinter diesem Kader auch letztlich irgendwo eine Idee, die er da umsetzen will.
Ja, das denke ich auch. Aber auf der anderen Seite muss man auch bedenken, dass Alexis Sanchez United irgendwo auch in den Schoß gefallen ist. Ich denke, Mourinho hatte nicht damit gerechnet, dass er Alexis Sanchez verpflichten kann. Da schien es wirklich auf Manchester City hinauszulaufen. Und da die Gehaltsforderungen des Chilen ja bekanntlich sehr hoch waren, stieg City ja aus und dann schlug United zu. Also Ich weiß nicht, inwiefern er eingeplant war, aber unabhängig davon, sowas kann auch einfach Zeit brauchen, gerade in der Offensive, wo es um sehr viel Timing und Laufwege geht. Also das wird schon etwas Zeit brauchen und ich kann mir gut vorstellen, dass es auch irgendwann funktionieren wird.
Weil du Pogba eben angesprochen hast, also da ist ja in England momentan auch die Diskussion, auf welcher Position bringt er denn United am meisten? Hat sich auch Thierry Henry jetzt eingeschaltet, der ehemalige französische Weltklasse-Stürmer, hat gesagt, Pogba, der ist kein richtiger Sechser, den kann man zum Beispiel nicht auf einer Position einsetzen, wie zum Beispiel N'Golo Kanté. Also das ist ein ganz anderer Spielertyp. Stellt Mourinho falsch auf?
Das ist ebenfalls eine gute Frage. Also man würde von Paul Pogba denken, dass er gut genug ist und zwar in vielen Bereichen gut genug ist, um viele Positionen spielen zu können. Defensiv gefällt er mir auch nicht so gut. Auf der 10 kann er schon bessere Akzente setzen, weil er auch einfach ein sehr kreativer Spieler ist. Dort stellt Mourinho momentan lieber Jesse Lingard auf und daher spielt Pogba so eher auf der 8, auf einer Doppel-6 fast schon. Und ich weiß nicht, ich kann mir es nicht erklären, vielleicht ist Pogba auch angeschlagen, dazu gibt es auch Gerüchte, wenngleich Mourinho das dementiert hat. Aber Pogba scheint einfach momentan so ein wenig Spritzigkeit zu fehlen. Er wirkt sehr langsam, sehr behäbig, auch nicht sehr gedankenschnell. Also irgendwie scheint ihn momentan etwas zu plagen oder beschäftigen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht erklären. Aber eigentlich ist Pogba natürlich viel zu talentiert, um nur solche eher unterdurchschnittlichen Leistungen zu zeigen.
Also die Situation beim United muss man mal im Blick behalten, wie es in den nächsten Wochen dann laufen wird. Auf jeden Fall ist klar, 56 Punkte haben sie. Damit liegen sie jetzt 16 Punkte hinter Manchester City auf Platz 2 in der Tabelle. Aber von hinten, da kommt die Konkurrenz. Liverpool zum Beispiel, die haben verkürzt. Die haben sich durchgesetzt in Southampton mit 2-0. Und bei der Rückkehr quasi von Virgil van Dijk an seine alte Wirkungsstätte auch die Siegesserie von Southampton zum Erliegen gebracht.
Genau, also es war ein sehr, sehr souveräner Auswärtssieg für Liverpool, eigentlich nie wirklich in Gefahr. Teilweise in der ersten Halbzeit, trotz der frühen Führung durch Firmino, versuchte Southampton noch ein wenig die Defensive der Reds zu fordern, doch da fehlte auch so die letzte Qualität, die letzte Entschlossenheit. Und spätestens nach dem 2-0 von Mohamed Salah war der sämtliche Zweifel an einem Auswärtssieg eigentlich begraben. In der zweiten Halbzeit war es eher ein langweiliger, normaler bzw. ergebnisbedachter Kick. Liverpool wusste, dass die Punkte eingefahren sind. Southampton hatte anscheinend nicht wirklich das Gefühl, dass man noch etwas dagegen bezwecken kann. Und so war es ein sehr, sehr ruhiger Nachmittag für Jürgen Klopp und seine Mannschaft.
Ich sagte eben Siegesserie von Southampton. Es waren natürlich 6 Partien ohne Niederlage. Also da war letztlich am Ende nur ein Sieg dabei. Und der war am letzten Spieltag, nämlich gegen West Bromwich, mit 3-2 zustande gekommen. Das nochmal zur Erklärung. Aber Liverpool, also die schnuppern an Platz 2.
Ja, durchaus. Das hat natürlich auch mit der etwas schwächeren Phase von Manchester United zu tun und natürlich auch der schwachen Phase vom FC Chelsea, dass man dort sich jetzt so gut etabliert hat. Also momentan sieht es gut aus und bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn die zusätzliche Belastung durch die Champions League auch eintritt.
Aber Chelsea auf jeden Fall nach 2 Niederlagen auch wieder auf Kurs. Allerdings gut, West Bromwich, die muss man auch schlagen als Chelsea, 3-0.
Ja, wobei man auch sagen muss, Chelsea müsste auch Bournemouth oder Watford schlagen. Stimmt. Und das hat ja in den letzten Wochen genau nicht sonderlich gut geklappt. 0-3 und 1-4. Also man hat gemerkt, West Bromwich hat die Spiele gesehen, hat die Ergebnisse natürlich wahrgenommen und hat natürlich deswegen auch versucht, etwas frecher und forscher zu agieren zu beginnen. Man hat gemerkt, Chelsea ist nervös. Das ist natürlich verständlich nach den letzten Resultaten. Und West Bromwich war gut dabei, Chelsea wirklich auf die Probe zu stellen in der Defensive. Doch dann schon nach 4 Minuten gab es den bitteren Rückschlag für die Baggies. Sturridge musste verletzt vom Feld gehen, wie so oft in seiner Karriere leider. Und dadurch fehlte West Bromwich einfach diese wichtige, schnelle Komponente im Sturm, diese Qualität, die West Bromwich sonst dort einfach nicht hat. Und damit war die taktische Ausrichtung von Alan Pardew auch natürlich war einfach weg. Und ab da war es für Chelsea einfach ein ziemlich einfacher, souveräner Sieg und West Bromwich muss sich langsam etwas Sorgen machen, wenn man so auf die Abstiegsplätze schaut.
Eden Hazard super drauf, 2 Tore gemacht. Olivier Giroud mit seinem ersten Assist für Chelsea in seinem ersten Spiel von Beginn an.
Ja, hat mir sehr gut gefallen, war ein ständiger Aktivposten bei Chelsea. Man weiß, dass er gerade mit dem Rücken zum Tor sehr gut ist. Er schirmt den Ball sehr gut ab, natürlich auch wegen seiner Körpergröße und ist einfach auch sehr intelligent, wie er die Bälle weiterleitet, oftmals nur mit einem One-Touch. Und in Eden Hazard hat er natürlich einen perfekten Partner, um dieses Spiel aufzuziehen, denn Hazard erahnt immer, wo Giroud hinspielen könnte und ist immer auf diesen Doppelpass auch aus. Und ich denke, an Giroud könnte Chelsea noch sehr viel Freude haben in der Rückrunde.
Stand das so ein bisschen auch hinter diesem Wechsel, eben dieses Zusammenspiel Hazard-Giroud, dass die beiden so gut aufeinander abgestimmt sind?
Das kann gut sein. Also ich denke, dass Chelsea, das hat man ja gesehen an den Namen, die mit dem Blues in Verbindung gebracht wurde, Chelsea hat einen Stoßstürmer gesucht, jemand, der wirklich diesen Ball auch vorne abschirmen kann. Da war ein Fernando Llorente im Gespräch, da war sogar ein Andy Carroll im Gespräch. Und das war natürlich auch Absicht. Und klar, bei Olivier Giroud war man dann doch etwas glücklich. Der ist ihnen ebenfalls etwas in den Schoß gefallen, weil natürlich Arsenal sich um Aubameyang erfolgreich bemühte und dadurch für Giroud auch kein Platz mehr war. Giroud wollte auch in London bleiben und dadurch kam der Wechsel natürlich zustande. Also ein wahrer Glücksgriff für Chelsea, würde ich sagen.
Chelsea jetzt also 3 Punkte hinter Manchester United, haben sie natürlich dann auch ein bisschen von profitiert. Da ist Platz 2 durchaus auch noch in Griffweite. Ist denn jetzt diese Unstimmigkeit mit Antonio Conte erstmal ad acta gelegt? Durch diesen Sieg ist dadurch ein bisschen mehr Ruhe jetzt bei den Blues drin?
Sportlich gesehen ja, aber ich denke, diese Differenzen und diese Unruhe, die haben nicht wirklich sportliche Gründe, sondern primär natürlich eine unterschiedliche Transferphilosophie zur Ursache. Also das wird der Hauptgrund sein und da wird man sich anscheinend auch wirklich nicht mehr einig. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch wirklich unüberbrückbare Differenzen sind und Antonio Conte so oder so, egal wie man jetzt die Saison beenden wird, wahrscheinlich im Sommer einen neuen Verein suchen wird.
Also Chelsea 53 Punkte, dahinter bringt sich Tottenham in Stellung, auch die haben verkürzt, die haben gewonnen, haben Arsenal geschlagen, nämlich mit 1-0 im North London Derby und da auch den Vorsprung auf den Tabellensechsten Arsenal vergrößert. Ein Spiel, ein Derby mit viel Prestige, um das es natürlich in diesem Duell immer geht, 83.000 Zuschauer im Wembley Stadion und Harry Kane mit seinem 23. Saisontreffer.
Ja, Harry Kane machte am Ende den Unterschied. Es war, witzigerweise hat Tottenham genau das beherzigt, was wir vor kurzem im Matchday-Podcast etwas bemängelt hatten, nämlich dass Tottenham gerade gegen die Top 6 immer etwas unsicher wirkte, etwas passiv wirkte und sich nicht wirklich was traute. Und jetzt scheint man sich wirklich dieses Vereinsmotto to dare is to do wirklich zur Brust genommen zu haben. Man hat gegen Manchester United gewonnen aufgrund einer aggressiven Spielweise gegen Liverpool, auch wenn es am Ende glücklich war. War man phasenweise beziehungsweise zum Großteil Partie die bessere Mannschaft. Und gegen Arsenal wurde man dann auch immer mutiger. Die erste Halbzeit war von beiden Teams noch etwas verhalten, denn beide Teams wollten aufgrund der Tabellenkonstellation natürlich nicht verlieren. Doch die Spurs in der zweiten Hälfte legten da einen Zahn zu, setzten Arsenal mächtig unter Druck. Und ehrlich gesagt hätte Tottenham das Spiel auch weitaus höher gewinnen können. Die Chancenauswertung war da etwas mangelhaft und Arsenal wirkte erschreckend desolat, wie so oft auswärts in dieser Saison.
Und Pierre-Emerick Aubameyang auch in diesem Spiel überhaupt kein Faktor?
Nein, das lag aber natürlich auch an Tottenham, die das wirklich hervorragend verteidigten. Gerade im Mittelfeld die Doppel-Sechs, insbesondere Dier ist da hervorzuheben, Dembélé. Die beiden dominierten wirklich das gesamte Spiel im zentralen Mittelfeld, ließen Arsenal in der Schaltzentrale überhaupt keinen Platz, setzten die offensiven Spieler der Gunners immer wieder unter Druck und so bekam Aubameyang gar nicht die Möglichkeiten, um wirklich einen Akzent zu setzen. Dieser finale Pass fehlte oft. In der ersten Halbzeit gab es den ein oder andere Kontermöglichkeit bei Arsenal. Da war einfach die letzte Präzision nicht vorhanden. Ansonsten hätte man da gut und gerne 1-2 Tore schießen können. Aber in der zweiten Halbzeit ließ Tottenham nicht einmal mehr Konter zu. Bis auf das Ende der Partie war da in der Offensive einfach nichts zu sehen. Und das liegt vor allem an der starken taktischen Ausrichtung der Spurs.
War das schon der finale Schlag, der finale K.O.-Schlag für Arsenals europäischen Ambitionen in dieser Saison?
Also ich glaube, die Champions League ist wirklich weg. Kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die Gunners da nochmal drankommen, auch wenn sie erfahrungsgemäß gegen Ende der Saison nochmal zulegen. Aber da scheinen einfach zu viele Probleme in der Mannschaft zu sein. Gerade defensiv ist das schon sehr, sehr schwach. Und dazu ist einfach die Qualität der anderen Mannschaften zu groß. Tottenham hat jetzt nochmal einen mächtigen Sprung nach vorne gemacht. Liverpool natürlich. Chelsea wird sich auch wieder fangen, hat jetzt den ersten Schritt gemacht gegen West Bromwich und United, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die jetzt da komplett abstürzen werden. Also Arsenal wird da sicherlich das Nachsehen haben. Die einzige Option ist natürlich noch die Europa League, aber Champions League ist, glaube ich, vorbei.
Die europäischen Plätze haben wir damit besprochen. Gucken wir nochmal in den Tabellenkeller. West Brom, haben wir schon gesagt, verliert 0-3 gegen Chelsea. Stoke spielt nur 1-1 gegen Brighton, kann damit auch nicht viel Boden da unten gut machen, bleibt auf Platz 19. Southampton, auch die waren natürlich am Start, haben 0-2 gegen Liverpool verloren, treten auch auf der Stelle. Von daher noch bitterer, dass Stoke nur 1-1 gespielt hat.
Ja, auch etwas überraschend und auch etwas unglücklich. Stoke war insbesondere in der zweiten Halbzeit wirklich die bessere Mannschaft, hatte einen großen Chancenplus, hat dann auch noch einen Elfmeter verschossen. Brighton etwas glücklich, aber auch wirklich kompakt verteidigt, mit sehr viel Aufwand diesen Punkt geholt, und der könnte für Brighton noch sehr wichtig sein am Saisonende.
Huddersfield auf 17 mit 27 Punkten, die haben auch gewonnen, haben 4-1 gegen Bournemouth gespielt, und auch Swansea auf Platz 16 ebenfalls mit 27 Punkten. Jetzt, die haben 1-0 ganz knapp gegen Burnley gewonnen, aber ist eben auch der Unterschied zu anderen Teams da unten, dass die jetzt auch gegen solche Teams dann eben mal punkten, denn Burnley steht ja deutlich höher auf Platz 7 in der Tabelle.
Ja, Burnley hat so ein wenig eine Durststrecke, war ja zur Saisonhälfte, würde ich mal sagen, das Überraschungsteam der Premier League. Aber wie befürchtet, haben die Clarets jetzt langsam so die Verletzungen eingeholt. Auch der hohe Aufwand, den man betreiben musste, um die Resultate einzufahren, scheint den Kader jetzt etwas eingeholt zu haben. Sind etwas, etwas dünn besetzt, und ja, ich denke mal, man wird sich wieder erholen, aber diese Phase war irgendwo auch absehbar. Also irgendwann wird Burnley auch wieder in eine etwas bekanntere Tabellenregion einpendeln, denke ich mal. Also so Platz 10, Platz 11 am Ende der Saison, und man wäre damit wahrscheinlich auch durchaus zufrieden.
Also Everton ist auch aus seinem kleinen Tief wieder rausgekommen, beziehungsweise die hatten jetzt ja eine Niederlage wieder kassiert in der vorletzten Woche. Jetzt in dieser, da haben sie dann wieder gewonnen, 3-1 gegen Crystal Palace, und auch West Ham hat gewonnen, hat Watford mit 2-0 geschlagen. Soweit unser Premier League Rückblick auf den 27. Spieltag in der englischen höchsten Spielklasse. Mehr davon gibt es natürlich in der nächsten Woche. Den nächsten Spieltag besprechen wir auch wieder hier mit dem Kollegen Chris McCarthy von 90 Plus. Und in dieser Woche gibt es ja auch noch mehr von 90 Plus zu hören, nämlich am Donnerstag wieder den Matchday. Unsere 5 Fragen und 3 gewagten Prognosen an das europäische Fußballwochenende. Und ich bin mir sicher, da wird auch die Premier League sicherlich ihren Teil bekommen. Ihre Frage, ihre Prognose. Chris, vielen Dank für heute.
Danke auch.
Die Handball-Bundesliga auf meinsportradio.de. Live das Ostderby zwischen dem SC DHFK Leipzig und dem SC Magdeburg am 17. Februar ab 19.30 Uhr auf meinsportradio.de, im Web und in der App. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.